Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die gar nicht laut werden muss, um tief zu gehen, Anke Ames. Anke ist Mentorin, Autorin, Künstlerin und eine Seelenführerin in einer Welt, die oft zu laut ist, um das Wesentliche zu hören. Sie begleitet Menschen dorthin, wo es nicht mehr um Taktik geht, sondern um Wahrheit. Nicht um Perfektion, sondern um Präsenz. Nicht um schneller, höher, weiter, sondern um tiefer, ehrlicher und echter. Anke weiß, wie es ist, wenn das Außen ruft, aber das Innere schweigt. Wenn du funktionierst, aber innerlich verkümmerst. Wenn du alles richtig machst und dich trotzdem falsch fühlst. Und genau da setzt sie an, mit einer radikalen Sanftheit, mit der Kraft des Zuhörens und mit einer Intuition, die nicht aus Büchern kommt, sondern aus ihrem gelebten Leben. In unserem Gespräch geht es nicht um Lebensläufe, sondern um Lebenswahrheiten. Darum, wie Heilung geschieht, wenn wir aufhören zu kämpfen. Und darum, wie du dich erinnerst, wer du bist, jenseits deiner Konditionierung, jenseits deiner Geschichte und jenseits dessen, was dir eingeredet wurde. Wenn du eine Folge brauchst, die dich nicht motiviert, sondern dich zurück zu dir selbst bringt, dann ist das deine Folge. Liebe Anke, ich danke dir von Herzen, dass du heute hier bist. Schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu führen. Herzlich willkommen.
Danke dir, liebe Nicole. Also jetzt bin ich auch sehr glücklich drüber. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich möchte es nicht vorher hören, sondern jetzt. Und da hat sich jetzt wirklich eine Gänsehaut nach der anderen eingestellt. Ich danke dir zutiefst wirklich für dafür, dass du das so wirklich erfasst hast, dass du mich so erfasst hast. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Danke dir.
Gerne, gerne. Ich bin auch immer sehr glücklich, wenn sich Menschen bereit erklären, ihre Geschichte zu erzählen, um so ganz, ganz vielen Menschen Mut zu machen. Und ich glaube, da gehört ganz viel Mut dazu, die eigene Geschichte so öffentlich preiszugeben.
Ich war schon immer ein offenes Buch, also ich weiß es nicht, ja, mir wird Mut manchmal unterstellt, aber für mich gehört das nicht dazu. Ich glaube, das ist auch typenbedingt, ob das jemand gerne macht oder nicht. Und ich trage das Herz sehr, sehr offen auf der Zunge und manchmal vielleicht auch zu offen, aber das bin einfach ich und das ist in Ordnung so.
Und darum geht es ja auch, ne? Einfach du selbst zu sein für alle. Für alle Menschen ist es das Schönste auf der Welt, wenn sie selbst sein können.
Ganz genau, ganz genau.
Anke, jetzt kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage. Sag mal, kannst du ein bisschen von deiner Kindheit erzählen und was war deine größte Herausforderung in deiner Kindheit, die du so mit in dein Erwachsenenleben genommen hast?
Ist ganz spannend. Ich greife mal das letzte Wort auf, das Thema Herausforderung, denn das ist einem manchmal erst später wirklich klar. Und so war das bei mir auch. Ja? Wenn du jetzt meine Familie gesehen hättest, mein Vater Musiker, der war Professor an der Musikhochschule, im großen Orchester in Bayreuth, also super, ein ganz wohlgeordnetes Haus, so wohlgeordnet man als Musiker dann sein kann mit Sonntags- und Feierabenddiensten und so. Und eine liebevolle Mutter, also eigentlich alles völlig intakt. So, und jetzt kratzt du ein bisschen tiefer. Meine Mutter ist sehr, sehr depressiv gewesen und das hat sich also immer weiter verschlimmert. Sie war also immer weiter haltlos und und einfach sehr, sehr labil. Und das zeigte sich schon in dem Kindheitsalltag so, dass sie einfach, sie hat gesaugt und hat es aber nicht mehr fertig gebracht, den Staubsauger dann wegzuräumen. Insofern hatte das dann auch Konsequenzen natürlich auf uns, weil wir dann Freunde nicht da haben konnten zu Hause. Und ich schon immer lieber irgendwo auswärts übernachtet habe, als jetzt bei uns, weil bei uns es immer irgendwie kompliziert war. Der Vater war immer weg und da kam ein ganz großes Problem, dass mein Vater eine Künstlernatur Schuhe. Und der war eigentlich für mich gar nicht sichtbar. Ne? Der ist erst um 10 Uhr aufgestanden, so haben wir uns morgens nicht gesehen. Dann ist er zur Probe gegangen, dann war er in der Hochschule, danach war Dienst und dann kam der um 23 Uhr nach Hause. Und es kam vor, dass ich den über Wochen gar nicht gesehen habe. Und wenn ich ihn gesehen habe, dann wurde ich sag nicht absichtlich gestraft, aber ich wurde einfach ignoriert. Also die Tochter, ich war ihm zu anstrengend, glaube ich, ja. Ich wollte emotional was von ihm, einfach nur den Vater eigentlich, aber das war schon zu viel. Also insofern, und meine Mutter und mein Vater, das kam dazu, dass die also miteinander, dass das zunehmend schwieriger wurde, natürlich durch die Depression meiner Mutter. Sie war dann Tabletten, medikamentenabhängig und zwar da, auch das ja, spitzte sich immer mehr zu. Von dem her kriegte ich auch dann als Zwölfjährige immer die Scheidungsgeschichten von meiner Mutter erzählt. Also ich habe dann auch die Mutterrolle übernommen. Das war jetzt mal so die kurze Zusammenfassung. Und der eigentliche richtige Bruch, der kam kurz nachdem ich ausgezogen bin. Da hat meine Mutter dann, die war komplett am Zusammenbrechen, Nervenzusammenbruch, weil mein Vater sich dann getrennt hat von ihr und sich hat dann auch scheiden lassen. Und dann ging eigentlich der richtige Schmerz los, weil meine Mutter dann wirklich für einen Monat erstmal in Entzug kam und dann für 3 Monate in die Psychotherapie. Und da gab es schon ziemlich heftige Szenen. Ja, das ist jetzt mal so im Zeitraffer kurz zusammengefasst. Ja, und da kann man sich vorstellen, einfach was das mit den Kindern macht. Mein Bruder und ich, wir haben da so unterschiedliche Verhaltensweisen uns angeeignet. Und bei mir war einfach eine ganz starke Parentifizierung drin. Das heißt, ne, ich habe die Mutterrolle übernommen. Für den Vater war ich null interessant. Also letztendlich war ich eigentlich immer allein. Das war so, das ist so meine Kindheit. Ja.
Und hattest du, wie hat sich das gezeigt, dass du immer allein warst? Also gab es in in deiner Kindheit irgendwie Menschen, wo du dann hingehen konntest? Gab es irgendeinen Ersatz? Oder hast du das wirklich alles mit dir alleine rumgeschleppt?
Letztendlich, es gab schon Ersatz. Also meine Tante und mein Onkel, das war so das Traumfamilienhaus. Die haben das wieder genau andersrum gelebt. Also da gab es nur Family First. Das lag daran, dass der Vater meiner Tante bei einem Busunglück 1948, also kurz nach dem Krieg, ums Leben kam und dann eine Familie mit 7 Kindern alleine dastand. Ja, und da war dann so ein, wie ich es heute sage, fast auch wieder drüber. Klüngel und Zusammenhalt. Und es ist auch ganz spannend, meine Cousine, die lebt dieses ganz enge Familienleben und ich bin die Freie, die auch die Kinder nach draußen geschickt hat. Und das ist so der positive Aspekt jetzt eigentlich davon, ja, dass ich da auch sehr frei bin. Aber dieses Familie, so dieses Zusammenhalten, das kannte ich nicht. Und es gab eine Szene, die ist mir aber auch erst viel später klar geworden. Als 4,5-Jährige kam mein Bruder auf die Welt und mein Bruder war ein Schreibaby. Also das hat meiner Mutter natürlich auch zusätzlich sehr stark zugesetzt, weil er mi mindestens 5-mal in der Nacht geschrien hat und sie überhaupt 2 Jahre nicht mehr zum Schlafen kam. So, und jetzt war es so, dass sie mich eigentlich schützen wollten, eigentlich eine positive Absicht. Jetzt gab es eine zusätzliche Wohnung, die aber komplett über Wohnungstüren getrennt war. Also ganz normales Treppenhaus, ja, Wohnungstür zum Abschließen. Sondern jetzt dachten meine Eltern, es würde mir gut tun, wenn ich eben nicht im Zimmer eines Schreibabys liege, sondern wenn ich eben ein Zimmer in Ruhe habe. Und dann haben sie mich in eine Wohnung drüber komplett abgetrennt. Ich war komplett alleine als 4-Jährige, ja. Und das weiß ich natürlich, ich kann mich da jetzt nicht emotional dran erinnern. Das ist natürlich alles sehr stark irgendwo gut verschüttet, irgendwo abgespeichert. Aber das kam dann schon später irgendwann mal raus, dass das für mich natürlich eine Existenznot eigentlich war. Ja.
Naja, ich meine, du hast ja dann gar keine Bindung mehr gehabt und es war überhaupt niemand da, der auf irgendwas reagieren konnte, auf deine Bedürfnisse. Und
Exakt.
wahrscheinlich hast du auch irgendwann aufgegeben, ne?
Ja,
Hat sich das irgendwie in
natürlich.
deinem Leben auch gezeigt, dass du dann.
Absolute Resignation, totale Resignation. Aber auch ich habe das nicht wahrgenommen. Wenn du mich bis 17, 18 gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, ich habe eine ganz normale Kindheit. Punkt. Ja. Also das habe ich nicht realisiert. Ich bin dann nur einfach im Erwachsenenalter auf die ganzen Konsequenzen, auf die Schwierigkeiten gestoßen, die ich mit dieser Kindheit hatte. Und die haben sich durchs ganze Leben gezogen. Und ich erinnere mich an eine andere Situation und die war auch, ich konnte also zu meiner Tante und zu meinem Onkel, in allen Ferien war ich bei denen, habe da so ein bisschen dieses Family Life mitbekommen. Und habe dann immer tendiert dazu, irgendwo anders, in anderen Familien, dieses Familienleben mitzukriegen. Das zieht sich bis heute durch, ja. Und es gab eine Situation noch mit 17, da war ich auch gnadenlos überfordert, weil bei den wirklich tiefen Dingen, da war ich alleine. Das heißt, meine Mutter hat dann zwischenzeitlich so viel Medikamente genommen. Ich habe dann mal in den Schrank geschaut und mir dieses Medikament angeschaut, was sie abends immer nimmt. Und sie hat halt abends, jeden Abend ein psychostabilisierendes Schlafmittel genommen. Jeden Abend, jeden Morgen ein Aufputschmittel. Kreislauftabletten, Magentabletten, weil es der Magen nicht mehr mitgemacht hat. Kopfweh, Migräne und so weiter und so fort. Da lag also immer so eine ganze Palette an bunten Pillen. Und das waren keine Supplements, ja, wie man das in der heutigen Zeit vielleicht nehmen würde, sondern es waren wirklich heftige Psychopharmaka. Und da bin ich wirklich zutiefst erschrocken, weil auch auf der Packungsbeilage schon stand, die machen psychisch abhängig. Ja, und jetzt realisierst du das erste Mal, okay, deine Mutter ist abhängig. Und dann habe ich noch überlegt, meine Mutter ist immer wieder in eine Kirche gegangen und hat da Kontakt mit dem Pfarrer gesucht und habe noch überlegt, ob ich zu diesem Pastor mal oder zu diesem Pfarrer mal gehen soll. Und ich habe es dann aber irgendwie gelassen. Ich habe, ja, weil ich glaube, ich inzwischen schon so gewohnt war, alles mit mir selber auszumachen, dass ich auch das mit mir selber ausgemacht habe. Ja, also ich hatte keine Idee, wie das jetzt wirklich helfen sollte.
Und wann hast du das in deinem Erwachsenenalter gemerkt, dass deine Kindheit ziemlich verschroben war?
Eigentlich schon so in dem Alter von 17, also ich war immer wieder auf so einer Musiktheaterfreizeit, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich da in Kontakt kam mit tollen Menschen. Und dann gab es eigentlich 2 Jahre hintereinander einmal einen Kontakt mit jemandem, der mich schon betreut hatte, eine wunderbare Seele von Mensch. Und der hatte sich extreme Sorgen gemacht, weil er mich beobachtet hat und gesehen hat, wie ich einfach eine Rolle spiele. Also wie ich überhaupt nicht ich sein kann, völlig verkrampft in Gemeinschaften. Das hatte sich dann auch zeitweise so ausgewirkt, dass ich überhaupt keine Freunde, überhaupt niemanden mehr hatte. Und der hat mir das erste Mal diesen Schlüsselsatz gesagt, aber sei doch du selbst. Sag dir doch einfach mal, ich bin ich und das ist gut so. Und da hat meine Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ja, und ein Jahr später kam ich dann auch auf derselben Musiktheaterfreizeit. Da war dann ein Psychotherapeut, der war natürlich nicht in seiner Funktion da war, sondern privat. Und ich sagte nur so einen Satz zu ihm: So tanzen? Nee, also einfach so drauf los tanzen? Nee, klar, ich war ja ein funktionierendes Kind, ein braves Kind, ein sehr liebes Kind, ja. Also einfach so tanzen? Nein. Ja. Warum nicht tanzen? Was hast du gegen Tanzen? Das ist so Urkraft und sowas. Heute, ja klar, weiß ich das, ja. Aber damals, und das war mir sogar unangenehm, dass er mir unterstellt hat, ich mache irgendwas nicht richtig. Das ist ja für mich ganz, ganz furchtbar gewesen, ja. Und trotzdem hat er mich auch dahin gekriegt, ne, dass ich da noch tiefer einfach gemerkt habe, okay, es geht echt um die Selbstakzeptanz. Und das war wirklich so dieser Satz von dem Jahr vorher, dieses Ich bin ich. Ich bin teilweise wirklich durch die Schule in den Pausen. Ich bin ich, allein auf dem Pausenhof, ja. Ich bin ich. Und dann wurde das auch langsam besser, dass ich also in Gemeinschaft auch wieder klar kam, je mehr ich da mal solche Zwiebelschalen dann abgelegt habe. Aber da fing die Reise erst an und das war eine lange Reise.
Ja, ich habe ja im Vorgespräch schon viel über dich erfahren.
Ja.
Was ich total spannend fand, Anke, dass du tatsächlich auch Musik studiert hast, wie dein
Ja.
Vater. Willst du mal darüber ein bisschen erzählen?
Na klar, gerne. Ich glaube, mittlerweile, die Musik war schon richtig für mich, aber das Instrument völlige Katastrophe. Und auch die Motivation, aus der ich das gemacht habe. Also die Liebe zur Musik ist da, die ist bis heute da, das ist überhaupt keine Frage. Aber klar, das war der Hilferuf, endlich Kontakt zu meinem Vater zu bekommen. Ja. Und das ist so schief gegangen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schief das gegangen ist, ja. Weil da irgendetwas in mir auch blockiert hat. Das hat richtig sabotiert. Und ich kam dann auch in Klassen zu meinem Vater. Also es ist ja im Musikstudium so, dass man das Instrument dann sehr stark lernt und hat dann, wenn man Orchestermusik studiert, noch Kammermusikunterricht. Und den hatte ich bei ihm, zusammen mit anderen. Und nun war seine Strategie, mit mir umzugehen, mich noch strenger zu behandeln. Und ich habe immer mehr blockiert und bei mir ging gar nichts mehr. Ja. Also ich glaube, ich war wirklich ein begnadeter Musiker auch, aber nicht mit diesem Instrument. Also eigentlich hätte ich viel mehr in den Bereich Stimme gehen sollen, aber da kam kein Mensch drauf. Und ich hatte für mich, dadurch, dass ich ja meine eigenen Bedürfnisse gar nicht gespürt und gelebt habe, habe ich für mich ja gar nicht gemerkt, was könnte das jetzt anderes sein, ja. Und von dem her bin ich da aber trotzdem heute. Ich bin zutiefst dankbar über alles, was mir widerfahren ist. Es ist ja immer ein Seelenweg und das ist eben mein Seelenweg. Und ich bin auch über dieses Musikstudium sehr, sehr dankbar, denn das zeigt dir das Spüren von anderen, das Hinhören, ja, dieses Zusammenspielen. Einmal stehst du im Vordergrund, einmal im Hintergrund. Selbstdisziplin, das sind alles so Gaben aus einem Musikstudium, die sind unglaublich wertvoll bis heute.
Und sag mal, dann hast du ja, was hast du denn dann nach deinem Musikstudium gemacht? Weil du warst ja 15 Jahre Moderatorin danach.
Das
Wie
war dann
kam
so, dass
das?
mein Vater hatte dann schon mit mir gesprochen, weil er das natürlich sehr realistisch gesehen hat. Chancen in einem Orchester waren damals gehen null, also da musstest du wirklich total begnadet sein. Und ich mit diesem Minderwertigkeitskomplex, das hätte also gar nichts gegeben. Insofern wäre dann das Dasein vielleicht ein Musikschullehrer gewesen. Das möchte ich also jetzt auch nicht unter Wert verkaufen, aber also für mich ist Musikschullehrer kein Musikmachen. Da bin ich Pädagoge. Ja? Von dem her hat er mir dann immer gesagt, Mensch, guck doch mal, ob es nicht irgendwie andere Möglichkeiten gibt, irgendwie vielleicht redaktionell arbeiten. Und dann kam dazu, dass ein Kollege von ihm immer sagte, er hört mich so gerne, wenn ich mich melde am Telefon. Ja, ich hieß damals Schützeichel, Schützeichel. Das klang immer so schön, sagte er. Und ich hätte doch so eine Rundfunkstimme. Und das dann mit meinem Vater zusammen mit diesem Statement und das freut mich auch sehr, dass das damals so entstanden ist, weil die haben mich einfach auf die Idee gebracht. Ich sagte aber damals, ja, aber das Fernsehen, nee, das finde ich schon toll vor der Kamera, das könnte ich mir vorstellen. Aber dann irgendwie redaktionell, nee, Deutsch, Katastrophe, nee. Ja, und dann habe ich aber zufällig in Anführungszeichen jemanden vom Fernsehen getroffen, damals Lokalfernsehen in dem Ort, wo ich studiert habe. Und dann hat mein damaliger Freund erzählt, dass ich also irgendwie zum Fernsehen wollte. Und ich dachte so, Himmelswelt, was erzählst du da, ja? Und dann sagte der aber, wir haben den am nächsten Tag wieder getroffen. Und dann sagte der, ja und, hast du dich schon beworben? Sag ich, nee. Dann sagt er, aber ich habe schon von dir erzählt. Also der wartet, also der Chef wartet auf deine Bewerbung. Ja, und dann musste ich. Und so kam das dann, ja. Und dann habe ich parallel zum Musikstudium da schon nebenher angefangen zu arbeiten. Und das hat mir so einen Druck genommen. Das
Das
war
hat dir den
so
Druck
schön.
genommen. Das
Ach,
finde ich
das
ja
war
spannend.
Wahnsinn. So schön.
Ehrlich?
So schön,
Also
ja.
ich hätte jetzt, meine Frage wäre nämlich jetzt gewesen,
Ja.
Anke, da wird man doch mit all seinen Selbstzweifeln, Selbstwertgefühlen, mit seinen guten Seiten, schlechten Seiten, da kriegt man doch die volle Konfrontation.
Das kriegst du beim Musikstudium.
Hast du schon beim Musikstudium
Das
gehabt?
habe ich alles schon gehabt.
Okay.
Du musst dir vorstellen, du wirst ja da trainiert, wenn du ein Probespiel machst für eine Orchesterstelle, dann ist das wirklich wie bei DSDS, ja, Castingshow. Du stehst da erstmal hinter einem Vorhang. 30 andere sind auch zum Probespiel geladen, wenn nicht mehr. Du hast 2 Minuten Zeit und in 2 Minuten musst du zeigen, dass du es drauf hast. Und dann wird ausgesiebt und dann bleiben 10 übrig. Und dann geht's ins, dann kommt noch eine Runde. Also du musst in 2 Minuten komplett die Leistung auf den Punkt bringen und noch drüber hinaus. Du musst ja besonderer eigentlich sein. Das ist ein Leistungsdruck. Da war Fernsehlachplatte dagegen.
Ehrlich?
Ja.
Wahnsinn. Und
Ja.
welche Zweifel kamen dann da so hoch in deinem Musikstudium? Wo
Im
hast du denn
Musikstudium.
gemerkt, boah, da muss ich noch mal hingucken?
Naja, im Musikstudium, ich war einfach nie gut genug. Das war das große Lebensthema. Ich war nicht gut genug für den Vater, ich war nicht gut genug für den Lehrer, ich war immer nicht gut genug, weil natürlich da auch immer am Feintuning, also was in der Schule ja schon läuft, aber das läuft ja da extremst. Sagen wir so, du kommst in ein Musikstudium rein, du kommst von der Schule und warst der Star in der Schule, weil du hattest es echt drauf, du hast ein Talent und hast eine Begabung und bist da wer. So, und dann bewirbst du dich an der Musikhochschule, da bewerben sich aber 40 andere und die spielen auch alle vor und es gab zu meiner Zeit 2 Studienplätze. Dann habe ich das im ersten Jahr nicht geschafft, im zweiten Jahr habe ich es dann geschafft. Ja? Also das ist schon mal ein Riesenschritt und dann denkst du, wow, jetzt bist du ja wer, weil du hast es geschafft. Hier, jetzt sitzen da aber 10 andere da, die sind alle besser als du. Ja. Und noch dazu mit diesem, ich bin aber doch hier wer Besonderer, weil ich bin ja die Tochter von. Ich muss mich besonders beweisen. Und ich wollte ja auch noch die Liebe haben von meinem Vater. Irgendwie. Und wenn es über diesen Weg war, ja, das war ein Druck, das kann man sich nicht vorstellen. Es
Und wie
war
bist du mit dem
unglaublich.
Druck umgegangen in der Zeit? Was hast du gemacht, um das zu kompensieren oder
Gar nicht.
vielleicht auch gar nicht?
Gar nicht. Mir war das nicht bewusst. Mir war das einfach nicht bewusst. Und dann kam das Fernsehen und es war für mich die Erlösung. Das war wirklich ich.
Verrückt.
Und die haben mich dann ganz, ganz spontan, man muss dazu sagen, das war so ein Lokalsender. Und da konnte man sich auch ausprobieren. Also da war es auch nicht so, dass man da irgendwie, weißt du, dass man da Fehler vorgeworfen bekommen hat oder irgendwas. Nee, man hat es einfach getan. Und das live, ja. Und die haben mich dann wirklich dahingestellt und haben mich die Nachrichten lesen lassen. Also von jetzt auf nachher, ich wusste eine Stunde vorher nicht, dass ich jetzt demnächst vor der Kamera stehen werde. Und dann habe ich es einfach getan. Und für mich war das leicht. Und das ist für mich auch immer so ein Indiz dafür, da ist eine Gabe da. Und das war für mich Gabe, das war für mich Berufung. Es war auf einmal so leicht. Klar habe ich dann auch noch Sprechtraining bekommen aber mit Stimme arbeiten, ich war das vom Musikstudium gewohnt. Alle anderen waren da total zu faul, da irgendwo Sprechübungen zu machen. Ich saß im Auto da und habe meine Sprechübungen gemacht. Es senkt sich sacht die Sonne, leis säuselt. Ja, also das war für mich, war das ein Fest, ein Freudenfest, weil es einfach leicht war. Ja? Und ich bin dadurch ja komplett auch weg aus dieser Musikerwelt, hatte noch eine Diplomprüfung dann am Schluss. Das war auch nochmal so ein sehr starkes ins Loch fallen, weil ich zwischenzeitlich den Studienplatz gewechselt hatte und dann woanders eben Prüfungen gemacht habe. Und da war natürlich ein Kollege von meinem Vater, der war auch in Bayreuth und der war dann für Bayreuth nicht gut genug. Und mein Vater war der Orchestervorstand. Und jetzt wurde der also aus dem Team rausgeschmissen für die nächste Saison. Und ich hatte just zu dieser Zeit meine Abschlussprüfung. Und da war was bei der Notenvergabe auch nicht ganz so in Ordnung. Ja. Und habe dann noch einen Brief bekommen von dem und der sagte noch, aber du bist doch jetzt beim Fernsehen und ist doch alles in Ordnung und warum, ja, regst du dich auf? Ist doch schön. Nein, gar nichts war schön, weil ich hatte wieder eine schlechte, in Anführungszeichen, Note, ja, aber eben nicht so, wie ich das erwartet hatte oder wie ich das bei anderen schon erlebt hatte. Und ich hätte nicht weiter studieren können, hätte keine Masterclass dann machen können damit, ja. Also es war schon so, oh, dieses Musik, oh, nee, also Musikstudium ist schon sehr schwierig gewesen für mich. Echt hart.
Und
Ja.
sag mal, wenn du da so nach der Anerkennung deines Vaters hinterhergelaufen bist, wie hat sich das denn in deinem Leben, als erwachsene Frau geäußert? Was hast du denn auch dafür getan, damit es nicht mehr so ist?
Ja, das waren dann genau diese Schwierigkeiten, die ich hatte, dass einfach Beziehung überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, also es hat immer so, diese Ablehnung spielte eine ganz große Rolle. Also entweder habe ich Männer abgelehnt oder die Männer haben mich abgelehnt. Und dann bin ich in meine erste Beziehung rein, eigentlich mehr oder weniger, naja, jetzt muss ich halt mal Beziehung haben. Oder ich hätte halt mal gerne Beziehung, ne? Und habe es dann mehr oder weniger pragmatisch gemacht. Ich mochte den, aber ich wusste, da ist jetzt kein Gefühl dabei, kein großes, ne? Und das ging dann so 4,5 Jahre. Und nach 4,5 Jahren war da Schluss. Also ich merkte, das ging gar nicht mehr. Ja, und dann hatte ich meine Ehe. Und das war wiederum auch interessant, weil das wiederum mit meinen Eltern zusammenhing. Ich war hochschwanger. Das war ein Unfall, über den ich aber sehr, sehr glücklich bin, weil einfach mein Sohn wirklich das größte Geschenk im Leben war bis dato. Und da kam auch noch mal, das ist vielleicht auch noch mal interessant zu erzählen, da kamen auch noch mal solche Verletzungen vom Vater, das war unfassbar. Also ich hatte ihm, als ich dann merkte, ich bin schwanger, und es war natürlich völlig ungeplant und nicht unbedingt die einfachste Situation. Ich war ja wieder alleine, das hat ja. Hat dann mein Dasein schon so alles dann hingeführt. Naja, und auf jeden Fall habe ich meinem Vater ein Telegramm geschickt damals zu seinem Geburtstag und habe gesagt, okay, du kriegst dieses Mal ein anderes Geschenk, du wirst Opa. Dann habe ich 5 Tage lang nichts gehört und dann habe ich die Antwort bekommen, das sei jetzt ein Schock und den müsste er erstmal verdauen. Und das war's. So, und dann ging es weiter. Ich lernte dann meinen Mann kennen und wir haben ziemlich schnell entschieden zu heiraten. Es war dann schon nach 3 Wochen und mein Mann wollte so gleich auch dieses Family-Ding irgendwie dann voll machen, ja, und wollte dann einfach bei der Taufe schon als Vater auftreten. Na gut, dann, also haben wir also nach 3 Wochen beschlossen, dass wir heiraten. Und haben das, ja, aber da sieht man mal, ne, meine Sehnsucht nach heiler Welt. Diese Riesensehnsucht nach heiler Welt. Ja. Naja, und dann habe ich mit meinem Vater gesprochen und habe ihm das erzählt. Und dann hat er also mit Erik gesprochen. Und das ist, man muss dazu sagen, das ist der Sohn von sehr, sehr guten Freunden meiner Mutter und meiner Tante und meines Onkels. Also auch wieder dieses heile Weltgebilde. Die sind so super und die sind bis heute, meine Schwiegereltern sind die Besten der Welt, nur beim Mann, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Aber auf jeden Fall hat mein Vater dann meinem Zukünftigen damals gesagt, hast du dir das auch gut überlegt? So. Und er kam nicht zur Hochzeit, weil für ihn klar war, ich komme doch nicht zu deiner Hochzeit, war die Antwort. Was soll ich da? Da ist deine Mutter.
Und es wieder Ablehnung erfahren.
Ablehnung. Und mein größter Traum war immer, mein Vater führt mich zum Altar. Das war der Traum. Und damit war dann komplett, also wirklich eine Seifenblase zerplatzt, aber sowas von. Das war richtig tiefste Verletzung. Da habe ich den Kontakt zu meinem Vater dann abgebrochen, habe ihm einen Brief geschrieben und dieser Brief hat ihn erreicht, just an dem Tag, an dem er die Diagnose Darmkrebs bekommen hat. Also das war auch abgefahren. Ja. Ja, und wie ging es dann los eigentlich? Es war dann schon, als ich mich dann trennte von meinem Mann, da kam dann die größte Lebenskrise. Da
Also du hast dich dann wieder getrennt, also
Ich
du
habe mich
warst
wieder nach 4,5 Jahren. Also
Und
es
das
war
war
ja
ja auch die Zeit,
schön.
wo du alleine im Zimmer warst, ne? In dieser
Viereinhalb,
Wohnung.
ja, genau, ganz genau. Es hing auch mit meinem Bruder zusammen tatsächlich. Ganz, ja. Also dieser 4,5 Jahre, das heißt, meine Seele hat sich eigentlich selbst sabotiert, um nicht diesen Schmerz nochmal zu erfahren. Und habe also dann nach 4,5 Jahren den Mann verlassen, stand dann da mit 2 kleinen Kindern, die waren 2 und 4 Jahre alt, ein zweiter kam dann dazu, ja. Stand mit den Kindern alleine da, hatte mich also frisch getrennt, dann ging mein Sender pleite und mein Vater ist mit 56 gestorben. Also es waren 3 auf einmal und dann war natürlich, da war der Vollzusammenbruch dann da. Ne? Das
Wie
war,
alt warst du da?
na, wie alt war ich da? Mit 30 habe ich den zweiten bekommen, 32. Ja. Und dann bin ich Gott sei Dank zu einer, also ich saß mit meiner Cousine und einer Freundin, die ich nicht kannte, im IKEA. Werde ich nie vergessen, IKEA-Restaurant. Und dort habe ich dann so ein bisschen erzählt und dann platzte es raus. Also ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und dann sagte diese Freundin meiner Cousine, die beide auch eine systemische Ausbildung hatten, sagte, du musst unbedingt zu Rita. Sag ich, wer ist denn Rita? So, und das ist eine Psychotherapeutin, die aber ganz viel energetisch arbeitet. Und das war wirklich eine ganz große Rettung. Also da ging es eigentlich so richtig los mit meiner Entwicklung und ich kam dann zu ihr. Sie hat mich da wirklich, wirklich saniert. Also wirklich, da war ja nichts mehr da. Weder an Selbstvertrauen noch an, also da war einfach gar nichts mehr. Ne? Da war auch kein Geld mehr da. Es war wirklich schlimm. Und sie hat mich dann wieder aufgepäppelt und saniert. Und ich habe aber im gleichen Moment gemerkt, oh, was die macht, das will ich auch. Ja, war dann mittlerweile auch schon im Trainingsbereich. Und dann ging es los, dass ich so 5 Jahre, nachdem ich Trainer dann angefangen hatte, nachdem ja der Sender pleite war, ne, ich musste ja irgendwas anderes machen. Und da kam dann auch wieder so das Schicksal. Und ich wurde dann eben Business-Trainerin. Und da entstand auch schon der Wunsch, ich möchte da tiefer gehen, ich möchte da mehr wissen, auch über Konflikte. Und wie viel das mit mir selber zu tun hatte, das habe ich erst so nach und nach dann realisiert. Ne? Und dann ging die ganzen Coaching-Ausbildungen los und die ganze Heilung eigentlich von den familiären Verstrickungen und so weiter. Also das war mega hilfreich. Und da habe ich auch erst realisiert, mir hat mal ein Kartenleger gesagt, du hast nicht das Hauptproblem mit deinem Vater, du hast das Hauptproblem mit deiner Mutter. Sag ich, hä? Wie? Nee, verstehe ich nicht. Ja, weil bis dato war ja immer der Vater derjenige, der das Beziehungsproblem auch verursacht hat, ja. Aber die Mutter hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das kam erst so mit der Zeit, dass das auch ein psychischer Missbrauch war.
Ja, und was hast du dann im Nachgang herausgefunden, welche Folgen das für dein Leben hatte?
Ach, wenn du als Kind nicht genährt bist, wird es schwierig, ja. Ich habe, vielleicht gehe ich da auch noch mal ein bisschen tiefer, weil ich habe ja dann diese systemischen Ausbildungen gemacht, habe Aufstellungen dazu gemacht und hatte eigentlich so dieses familiäre Thema so weit geheilt, alles war gut, ja. Hatte meine Auseinandersetzungen auch mit meiner Mutter dann teilweise, aber habe mich trotzdem immer gewundert, warum ich mit meiner Mutter nie wirklich nah sein wollte und konnte. Und da gab es noch wirklich schlimme, schlimme Geschichten. Sie ist dann irgendwann gestorben. Und dann kam ich später, das war dann in der Pandemie, da kam ich dazu, dass diese Aufstellungen mich so gecatcht haben, dass ich dann aber auch zu einer Schamanin kam und dort die schamanischen Ausbildungen erfahren habe und es dann später auch selbst als Ausbildung absolviert habe. Und meine erste Aufstellung dazu, das war für mich, also das war so ein Aha-Effekt. Da gingen bei mir alle Lichter auf, wirklich. Denn ich hatte ja schon so viel gemacht in Familie und trotzdem war es irgendwie noch nicht gut. Und was war nicht gut? Alles war nicht gut. Ich hatte nach wie vor Ablehnung, ich hatte nach wie vor irgendwo einen Mangel an Liebe. Einen ganz großen Mangel an Liebe. Also das mit den Beziehungen. Ich hatte mittlerweile die nächste Beziehung, die auch nicht funktioniert hat. Da habe ich die 4,5 Jahre wieder gehabt, habe aber hab dann trotzdem noch mal 6 Jahre mit demjenigen zusammen verbracht. Das war auch okay. Aber Es war dann wieder zu Ende, weil das war wieder nicht der Mann, den ich wirklich von Herzen aus geliebt habe. Ja, und dann haben wir da eine Aufstellung gemacht. Und da, bei den schamanischen Aufstellungen, ist es so, dass du einfach wirklich nach der Wurzel suchst und dahin gehst, wo der Knoten entstanden ist. Und das war karmisch, das war in einem anderen Leben und zwar im Jahre 1036. Und dabei kam raus, dass meine Mutter eine Kräuterfrau war, die sehr gebärfreudig war und verzweifelt, weil sie die ganzen Kinder nicht ernähren konnte und sich dann einfach mit der dunklen Seite eingelassen hat, eine Rezeptur entwickelt hat, die Kinder alle umgebracht hat. Ja, also die hat dann einen Kräutercocktail scheinbar entwickelt und hat also da entsprechend ihre eigenen Kinder abgetrieben, beziehungsweise die, die schon auf der Welt waren, getötet und hat es dann als Geschäftsmodell entwickelt und auch andere. So, und ich war die Einzige, die überlebt hat. Und ich weiß das heute, warum? Weil das meine Urseelenexistenz, die hat mich da beschützt, ja. Aber ich musste mir deswegen in dem Leben damals, also wirklich 1000 Jahre zurück, ja, musste ich mir eine riesen Bubble, eine energetische Bubble kreieren an Ablehnung, um zu überleben. Und das war der Auslöser dafür, dass ich nicht in Beziehung gehen konnte. Also es hatte gar nicht unbedingt nur was mit Vater zu tun. Das kam dann später auch noch, da kamen dann auch noch einige Themen raus und das waren eigentlich die Wurzeln. Und das hat eigentlich wirklich meine wirkliche Heilung dann vollbracht. Ja.
Spannend. Ich bin ja
Ja.
auch Systemikerin. Ich liebe ja systemische Aufstellung, bilde ja auch
Ja.
aus im systemischen Aufstellen. Deswegen,
Schön.
das ist so spannend, wenn jemand so Jahreszahlen hat oder wenn jemand sagt, 4,5 Jahre, immer wieder. Also da kann man immer danach gehen. Die Wurzel liegt entweder transgenerational oder halt
Genau.
auch in der Kindheit, dass es da
Ja.
irgendwie einen Bruch
Ja.
gab. Vielleicht auch bei den Eltern. Ne? Also es
Ja.
ist immer super spannend. Ich finde,
Ja.
Aufstellungsarbeit macht halt das Unfühlbare, das Unhörbare und das Unsehbare einfach, also was du wirklich nicht gleich auf den ersten Blick sehen kannst, fühlen kannst, wahrnehmen kannst, auf einen Schlag sichtbar. Und das ist so faszinierend, ne?
Absolut.
Immer, immer wieder.
Ja, absolut. Auch wenn man dann, ja, ich weiß das ja von dir, da ist dann sofort auch so eine Wellenlänge da, weil man versteht sich einfach, weil man diese Erlebnisse auch hat, auch mit den Klienten zusammen, was da an Heilung einfach möglich ist. Und das ist ein so großes Geschenk. Und heute arbeite ich ja ganz, ganz bewusst auch tatsächlich mit dieser schamanischen Richtung, weil ich da die Spirits dazu hole. Ja, wir sagen immer, wir arbeiten mit oberer, mittlerer und unterer Welt. Das heißt eben, diese Wurzeln sind ja so wichtig. Und bei wem sind die Wurzeln wirklich heil? Das ist ja wie beim Baum, ne? Die Wurzeln, wenn die nicht heil sind, wie will der stärkste Baum stehen? Und das war bei mir so. Ich war ein super starker Baum. Ja, also ich bin ein Lichtwesen, aber diese Wurzeln waren halt, ich habe die gar nicht bilden können. Also immer dann, wenn ich in der Erdungsmeditation bin, ich habe das nicht fertiggebracht. Ich kann mir alles vorstellen, beziehungsweise ich bin wirklich hellsichtig. Ich bekomme da ganze Hollywood-Schinken teilweise zu sehen. Aber diese Wurzeln habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe die Verbindung zu Mutter Erde nicht herstellen können. Und klar, das hatte mir diese Rita, die ich da, ne, bei der ich das erste Mal war, die hatte mir schon gesagt, es ist ja unfassbar, was du für ein Potenzial und eine Kraft hast mit all dem, was da passiert ist. Und sich das mal bewusst zu machen, der Baum ist stark. Wenn jetzt die Wurzeln geheilt sind und genährt sind, dann.
Ja, gibt ja so ein schönes Buch auch, Ohne Wurzel keine Flügel, ne? Hat ja der Berthold Ulsamer geschrieben, ist auch ein Familienaufstellungsbuch. Hört sich tiefer an, als es ist. Ich mag das Buch sehr gerne, aber der Satz auf dem Buch ist so wichtig, finde ich, ne?
Ja.
Weil du wirklich keine Flügel haben kannst, wenn du nicht verwurzelt bist mit dem, wo du herkommst.
Absolut.
Und das verbindet dich ja auch, ne?
Absolut.
Auch mit Mutter Erde und natürlich auch mit dem Göttlichen oder mit dem Universum,
Absolut.
wie auch immer man es nennen möchte. Ne? Gibt es ja
Absolut.
unterschiedliche
Und wenn
Themen.
du Flügel sagst, ne, das kam bei mir tatsächlich erst vor einem halben Jahr. Also als ich dann wirklich in Verbindung bin mit meiner Urseelenkraft. Und ich glaube, es sind halt Unterschiede. Es gibt diese, wir sprechen da gerne von junge Seelen, alte Seelen, ja. Da ist, ohne irgendwas bewerten zu wollen. Aber bei den alten Seelen, die gehen ja auch gerne tief. Ne? Ich habe da ein Umfeld, teilweise, die wehren da ab. Ne? Also ich möchte lieber irgendwo nicht so tief gehen wie du, weil sie immer Angst davor haben, das könnte Schmerz bedeuten und dann ist es auch in Ordnung so, ja. Aber ich bin halt immer schon sehr, sehr tief gegangen und tatsächlich habe ich, ich war, ich glaube wirklich mein ganzes Leben lang auf der Suche nach Lebensfreude. Und ich bin mittlerweile ausgewandert und saß dann vor einem halben Jahr am Meer, eine traumhafte Kulisse. Und ich sitze da und denke mir, ein Meer. Schön. Eine Sonne. Ganz toll. Ja. Und da haben wir dann eine sehr, sehr große Aufstellung gemacht, weil klar war, okay, also da hängt jetzt irgendwie noch mehr dahinter. Und dann sind wir wirklich ganz tief gegangen. Da kam dann auch noch ein Nahtoderlebnis, kam da noch. Aber diese Heilung dann, und da kamen meine Flügel. Also die kamen wirklich sprichwörtlich. Ich habe die richtig gespürt. Ich kann die spüren. Ja, das ist so schön, wenn man diese Flügel spürt auch. Und die Wurzeln kamen später auch noch. Und das ist einfach ein letztes halbes Jahr gewesen, wo ich so dankbar bin drüber. Weil jetzt ist es so. Ja, dass ich einfach zu Hause angekommen bin, also bei mir selbst angekommen bin. Und das ist wundervoll. Das ist nicht laut. Du hast es so schön gesagt am Anfang. Das ist überhaupt nicht laut. Lebensfreude ist nicht Chaka, Baba. Nee, es ist Ruhe. Totale Ruhe, totaler Frieden. Und es fühlt sich mega an.
Und das ist ja auch das, wonach sich die meisten Menschen sehnen, nach Lebensfreude, ne? Ich merke das ja selbst auch immer mal wieder. Mir geht auch manchmal die Lebensfreude einfach verloren. Dann habe ich einfach so eine Phase, wo ich merke, puh, jetzt habe ich wieder nicht gut für mich gesorgt, ne? Dann merkst du auch das innerliche Gefühl dazu, die Stimmung, und du merkst halt auch im Außen, boah, jetzt fühlst du dich gerade nicht verbunden, weder im Außen noch mit dir selbst. Und dann geht so ein bisschen auch alles verloren. Und ich meine, wir sind ja davor nicht gefeit, ne? Selbst wenn wir damit arbeiten. Du hast ja auch gerade so schön gesagt, ne? Du hast vor einem halben Jahr hast du gespürt, boah, ja, Sonne, ja, Meer. Und manchmal ist das einfach so, ne, dass man sich sowas wünscht und denkt, oh, jetzt, wenn ich das habe, dann habe ich diese
Genau.
tiefe, tiefe Freude, dann bin ich
Ja.
glücklich. Aber im Endeffekt, wenn ich es in mir drin nicht spüren kann, wenn ich die Verbindung nicht habe, dann kannst du an den schönsten Orten der Welt sein und du fühlst dich trotzdem verloren.
Absolut, absolut. Und das war bei mir tatsächlich jetzt so im letzten halben Jahr, auch ganz spannend, weil wir hatten da schon mit uns, mit den Schamanengeschwistern, du weißt es, ne, man macht dann natürlich Aufstellungen, damit du selber als Klient das mal spürst, wie ist das, damit du deine eigenen Themen löst. Also ich erzähle es jetzt mal für den Zuschauer auch, ne, du kannst ja nicht, wenn du selber Missbrauch erfahren hast, dann es heulen anfangen, weil du ein Missbrauchsopfer vor dir hast. Also es muss ja geheilt sein. So in einer der letzten Aufstellungen bei mir war es so, Ankommen. Familie, ne? Eine eigene Ankommen. Ich habe das ja auch meinen Söhnen nicht richtig vermitteln können, weil ich ja selber gar nicht wusste, wie es geht. Und das war so ein ganz großes Bedürfnis. Und ich habe mittlerweile meinen Lebenspartner, wirklich meinen Seelenpartner. Es ist eine Long Story, aber auch nicht ganz einfach. Aber wir sind auf einem super Weg. Nur der ist in der Türkei. So, und jetzt war ich ein Jahr auf Zypern und bin dann in die Türkei. Und dann kamen wir auch wieder zusammen. Wir hatten da schon mal einen Lauf, aber das war in der Pandemie und das hat dann alles nicht funktioniert. Naja, und jetzt bin ich also dann, bin ich nach dieser Aufstellung dann in die Türkei ausgewandert, von Zypern in die Türkei. Und jetzt hatten wir ja dieses Ankommen gemacht und dann kriege ich weder in Zypern noch in der Türkei eine Aufenthaltsgenehmigung. Und dann musste
Auch
ich in,
spannend.
innerhalb von 5 Tagen das Land verlassen. Ja.
Verrückt.
Also, dann sitze ich da. Ich meine, das Gute ist ja, wenn man so viele Aufstellungen schon hatte und da einfach sehr in sich eigentlich schon stark ist, dann regt man sich nicht auf und dann triggert man da nicht. Ich saß dann nur da und sage, ach, ist ja interessant. Und was soll das jetzt wieder für ein Zeichen sein von meinen Spirits, ja? Auch mein Lebensgefährte, klar waren wir erstmal irgendwo geschockt, aber wir waren beide irgendwie ganz ruhig und haben gesagt, nee, dann ist das jetzt so und dann soll das jetzt so sein. Und dann sind wir jetzt 9 Monate getrennt. So. Und dann kam eben genau dieses Arbeiten an der Lebensfreude, an den Wurzeln, also wirklich da, wo es noch dran hing. Und ich bin einfach, ich weiß es nicht, ist das die Urseele? Wahrscheinlich. Ich bin immer schon. Oder machen wir es anders? Ich glaube, es hängt auch mit meiner Lebenszahl zusammen, denn das ist auch eine 9, Vollendung. Und darum geht es einfach bei mir. Und deswegen gehe ich halt immer noch mal tiefer, noch mal tiefer, noch mal tiefer, weil ich mit diesem Bestreben angetreten bin, ich möchte hier auf Erden noch Fülle erleben. Und zwar in jedem Bereich.
Was ein schönes Bestreben.
Ja. So, und dann kriege ich diese Aufenthaltsgenehmigung das zweite Mal nicht und dachte, was soll das? Ja, what the fuck? Entschuldigung.
Du darfst es hier sagen, du heißt ja
Ja,
Scheiß
sehr
auf deine
gut.
Kindheit, der
Das sagst du auch nochmal
Podcast.
laut. What the fuck? Ja. So, und dann habe ich dann durch diese Aufstellung, die dann stattfand, und es war eigentlich eine fünfteilige Aufstellung, die dann wirklich mit dem Urseelenthema zu tun hatte. Und letztendlich wirklich das Lebensfreudethema erstmal geheilt hatte im ersten Schritt, meine Flügel, die ich bekommen habe, ja, und das fühlt sich einfach ganz anders an. Also es klingt so crazy, aber es fühlt sich wirklich hier im Jetzt ganz anders an. Ich bin viel mehr im Jetzt auch. Und dann kam eben irgendwann auch dieses Thema Ankommen. Und ich wusste in dem Moment, ach, okay, jetzt habe ich es begriffen. Aber jetzt habe ich es wirklich in der Tiefe gefühlt und gespürt. Es geht nicht um das Ankommen im Außen. Es geht um das Ankommen im Innen, in dir selbst. Und darum geht's. Wir suchen ein ganzes Leben lang im Außen. Wir meinen, wir gehen an den schönsten Urlaubsort und dann ist die Welt in Ordnung. Wir meinen, wir kaufen uns das schönste Haus und alles ist sicher. Wir meinen, wir haben den besten Arbeitsplatz und das ist sicher. Also wir suchen, wir meinen, ne, der Partner müsste jetzt irgendwas verändern in der Partnerschaft und dann ist doch alles in Ordnung. Also wir suchen eigentlich die ganze Zeit im Außen.
Ja.
Dieses innere Gefühl der Zufriedenheit, der Freiheit, und einfach dieser Lebensfreude, das ist leise, ganz anders.
Das ist ganz leise. Und du hast so was Schönes gesagt, eben, was ich gerne auch noch mal so in einem Satz zusammenfassen möchte. Im Prinzip geht es darum, im Jetzt anzukommen. Also bei sich selbst natürlich, aber bei dir selbst anzukommen bedeutet auch im Jetzt anzukommen. Und das ist auch was, was ich merke, was eine große Herausforderung für viele meiner Klienten ist. Also wirklich im Jetzt zu sein. Ne? Wir sind ganz viel in der Vergangenheit, wir sind ganz viel in der Zukunft von dem, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Wenn, dann. Oder viele halten sich natürlich auch in der Opferrolle auf und sind immer noch in der Vergangenheit. Aber um wirklich anzukommen bei sich selbst, bedeutet es auch, im Hier und Jetzt zu sein. Und das fand ich so schön, dass du das eben nochmal gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein Irrglaube, weil uns natürlich auch die Medien, die Welt, die vermittelt uns immer, wenn du das und das nimmst, wenn du das und das machst, wenn du dein reißt, dann hast du ein besseres Leben, dann geht es dir besser, dann ist das schöner, dann bist du glücklich. Und wenn wir viel weniger uns darauf einlassen und immer mehr gucken, was brauche ich denn jetzt gerade, wo bin ich denn jetzt gerade, dann ist die Welt für uns alle ein bisschen schöner, einfacher und leichter. Und damit kriegen wir auch unsere Wurzeln, bin ich fest davon überzeugt.
Absolut, absolut. Ja, die Gefahr ist so groß, glaube ich. Ja. Jeder hat so seine Pakete zu tragen. Der eine ein bisschen mehr aus der Kindheit, der andere ein bisschen weniger. Die Gefahr ist so groß, dann zu sagen, oh, und die Mama ist schuld und der Papa ist schuld und der Partner ist schuld und blablabla. Und wenn ich nicht das alles gehabt hätte in meiner Kindheit, dann würde es mir jetzt besser gehen. Ja, also so stark dieses, was du gerade gesagt hast, ne, in der Vergangenheit leben. Und oder dieses, naja, wenn ich dann mal das Auto habe, wenn ich dann mal das Haus habe, wenn ich dann mal ausgewandert bin, wenn, dann ist alles in Ordnung. Ne? Und du wanderst aus und merkst, nimmst dich immer selber mit, ne? Vergiss es im Ansatz. Da kommen die ganzen Themen potenziert hoch, aber sowas von, ja. Naja, und letztendlich, es geht, also ich finde immer, es ist so wichtig, macht euch klar, behaltet den Fokus bei euch. Weil letztendlich alles, was im Außen ist, ist nur der Spiegel dessen, wie es in deinem Inneren ist.
So
Und
ein
wie
schöner
du,
Schlusssatz.
ja, dann sage ich jetzt auch nichts mehr dazu.
Doch, du darfst noch. Sag. Mach ihn schöner.
Weißt du, weil das hält dich einfach immer nur in der niedrigen Schwingung. Na, wenn jemand anders schuld ist oder die Vergangenheit ist schuld, dass es mir nicht gut geht jetzt oder ich muss erst die teure Handtasche haben, damit ich jetzt glücklich bin und dann bin ich es doch nicht, jedenfalls nicht langfristig, ja. Das zieht immer wieder runter in eine depressive Stimmung, in eine Resignation, in eine Frustration, in eine Wut. Das sind alles so niedrige Schwingungen. Damit kann ich nicht leicht sein. Und wenn du erkennst einfach, was du an Wert in dir hast und dass du gar nichts brauchst. Ich habe jetzt 1,5 Jahre lang, ich habe fast kein Geld gehabt. Ich habe keinen Wohnsitz. Ich bin jetzt mit 1,5 Koffern unterwegs. Ich musste mich von allem, ich habe ein paar Sachen, ne, in der einen Stadt, ein paar Sachen in der anderen Stadt. Ich habe nichts. Ich habe kein eigenes Messer mehr. Mein Thermomix ist nicht mehr da. Ja. So, und du merkst, du brauchst den ganzen Schotter nicht. Du brauchst es einfach nicht. Und das
Nee,
ist schön.
das ist wirklich wunderschön und es ist auch so schön, dass du das sagst. Als ich damals aus meinem Sieben-Zimmer-Haus ausgezogen bin, weil mein Sohn ausgezogen ist, habe ich mich von fast allem getrennt und habe nur behalten, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe kein Kaffeeservice mehr und diesen ganzen Klumpatsch, den du vielleicht alle 2, 3 Jahre mal benutzt, ja, habe ich alles nicht mehr. Und auch ich habe kein Motorrad mehr, keine Vespa mehr. Ich habe alles, was ich nicht mehr brauche, losgelassen. Und ich habe noch ein paar Sachen, die ich nicht brauche, ja. Aber man merkt einfach diesen ganzen Ballast, den du mitschleppst. Du musst dich ja auch um alles kümmern. Ich habe keinen Bock, mich um diese Dinge zu kümmern, die mir eh keinen Mehrwert bringen. Und deswegen finde ich das toll, als du gesagt hast, 1,5 Koffer, habe ich gedacht, ja, Anke, ich will auch 1,5 Koffer, ich komme mit dir.
Ja.
Ja, und das ist einfach Freiheit, wenn einen die Dinge nicht mehr beherrschen.
Absolut.
Weil du beherrschst die Dinge nicht, die
Ja.
beherrschen dich.
Lass, ja, genau. Es geht einfach wirklich darum, sich nicht ablenken zu lassen vom Außen. Und zwar durch gar nichts.
Ja. Das ist jetzt ein schöner Schlusssatz, Anke, oder? Lass dich
Mega.
nicht ablenken von außen und zwar durch gar nichts. Anke, ich danke dir für das tolle Interview. Wirklich, es hat mir große Freude gemacht.
Mir auch, liebe Nicole. Also so schön. Ich habe viele Podcasts mitgemacht, aber diese Wertschätzung und diese Präsenz, die du hast, die ist wunderbar.
Dankeschön, Anke. Wenn auch du, lieber Hörer, noch mehr solcher toller Gäste haben möchtest wie Anke Ames, dann lass mir gerne ein Abo da, denn dann wird mein Podcast noch bekannter und ich kann noch mehr solcher tolle Gäste einladen. Vielen Dank, danke Anke, dass du da warst und ich wünsche dir noch eine wundervolle Reise mit deinen 1,5 Koffern.
Danke dir.
Entdecke die Welt mit deinen Flügeln und deinen Wurzeln und pass gut auf
Vielen
dich auf. Vielen Dank.
Dank. Danke dir.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.